Radio M. Kompakt.
Kinder lesen nicht mehr, sondern hängen den ganzen Tag vor ihren Computerspielen rum. Statt Cowboy und Indianer sind heute Ballerspiele angesagt. Eltern kriegen davon meist wenig mit, fühlen sich aber zunehmend verunsichert. Wenn Amokläufer und Schlägertypen Killerspiele gespielt haben, ist mein Kind dann automatisch auf dem gleichen Weg? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der selbst Vater ist und auch beruflich viel mit Kindern zu tun hat. Außerdem Lesen gegen die Krise. Ein christlicher Unternehmer verspricht, wer sein Buch liest, wird auch 2010 nicht arbeitslos. Und Teilen macht glücklich, Spenden auch. Aber warum ändert sich bisher trotzdem nichts an Armut und Elend auf dieser Welt? Das sind die Themen der neuen Ausgabe von Radio M Kompakt. Hallo und willkommen dazu. Ich bin Kerstin Vogel.
Radio M Kompakt. Nachgehakt.
Killerspiele verbieten. Die Reaktion ist typisch, wenn ein junger Mann gewalttätig wird und danach entdeckt wird, er hatte solche Spiele auf seinem Computer. Auch bei Tim K., dem Amokläufer von Winnenden, war das so. Aber welche Gefahr steckt wirklich in diesen sogenannten Killerspielen? Ein Pazifist und Leiter einer evangelischen Schule aus Württemberg meint, der Ruf nach Verboten ist ein klassischer Reflex, aber keine Lösung. Gerrit Mattes hat diesen Mann getroffen. Gerrit, wie kommt ein Pazifist und christlicher Schulleiter dazu, sich ausgerechnet für Killerspiele einzusetzen?
Wer von Killerspielen redet, der hat sich mit ihnen nicht gründlich auseinandergesetzt, meint Paul Gerhard Schneider, weil er zu sehr verallgemeinert. Nicht überall, wo virtuell geschossen wird, könne man von einem brutalen Killerspiel reden, meint er. Er bestreitet aber nicht, dass es ganz klar sehr brutale Spiele gibt, die er übrigens auch sehr scharf verurteilt. Aber Schneider gibt eben zu bedenken, viele Computerspiele fördern zum Beispiel die Koordination, das schnelle Erfassen von Situationen, die Reaktionsfähigkeit, und das müsse man erst einmal auch positiv wahrnehmen.
Aber sieht er gerade als evangelischer Schulleiter nicht auch die negativen Seiten dieser Gewaltspiele?
Doch, und die will er auch gar nicht verharmlosen. Aber für mindestens so gefährlich hält er es, dass diese Spiele dazu verführen, sich in die überschaubare Scheinwelt der Spiele zurückzuziehen.
Der Freund im Computerspiel ist ganz einfach zu steuern. Mit dem Freund in der realen Welt muss ich mich auseinandersetzen, habe vielleicht Streit. Im Computerspiel kann ich den einfach wieder zurücksetzen.
Der Suchtfaktor dieser Spiele ist ja erwiesenermaßen sehr hoch. Dadurch verschwimmen für die Spieler die Grenzen zwischen Schein und Wirklichkeit. Sie merken nicht mehr, dass es im echten Leben eben kein Reset gibt, mit den brutalen Folgen, dass jemand wie Tim K. ein Ballerspiel in der Wirklichkeit nachspielt.
Können Eltern denn etwas tun, damit ihre Kinder vernünftig mit diesen Spielen umgehen?
Mit Ballerspielen gibt es nur einen vernünftigen Umgang, sagt Schneider, verbieten. Ansonsten meint er aber, Eltern sollen Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, sich in ihr Leben einmischen und mit ihnen Computerspielen.
Man wird gleich merken, die Kinder werden gewinnen, wie die Kleinen bei Memory, und sind dann auch stolz, ich habe den Papa, die Mama abgezogen, aber ich zeige Interesse.
Das kostet Kraft und Zeit, klar, aber nur dann wissen Eltern, welche Spiele wirklich gefährlich sind und welche zwar spektakulär, aber doch eher harmlos.
Danke, Gerrit Mattes. Wer mit seinen Kindern Computer spielt, der muss also keine Angst mehr haben vor den mysteriösen Killerspielen und kann sehen, dass sie vielleicht auch einige positive Fähigkeiten fördern.
Radio M Kompakt. Angesagt.
Die Finanzkrise ist überwunden, die Wirtschaftskrise entspannt sich so langsam. Aber auf dem Arbeitsmarkt steht uns das Schlimmste noch bevor, sagen Fachleute. Das verunsichert. Wie lange gibt es meine Stelle noch? Kann ich irgendetwas tun, damit es mich nicht trifft? Man kann, behauptet ein neues Buch vom christlichen Unternehmer Jörg Knoblauch. Darin gibt er Ratschläge, wie Sie Ihren Job sichern. Gerrit, du hast das Buch gelesen. Behalte ich meinen Job, wenn ich mich an das Buch halte?
In der aktuellen Wirtschaftskrise habe ich da meine großen Zweifel. Nicht, weil das Buch schlecht wäre, sondern weil es keine Kleinigkeit ist, seinen Job sicher zu machen. Was Knoblauch in seinem Buch »So behalten Sie Ihren Job« anbietet, ist langfristig gedacht und bedeutet harte Arbeit. Gründliche Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seiner Jobsituation, mit den Kollegen und dem Chef. Also das Buch lesen, was sehr schnell geht, und dann lege ich zack den Hebel um und mein Job ist sicher, das wird sicher nicht funktionieren.
Was bringt mir das Buch denn dann?
Wer sich darauf einlässt und bereit ist, sich zu verändern, der hat was davon, langfristig. Er wird sehen, mein wichtigster Kunde ist nicht der Geschäftspartner, wer weiß wo, sondern mein Chef, ihm muss meine Arbeit gefallen. Oder ständige Über- und Unterforderungen sind beides Jobkiller, weil ich in beiden Fällen ja nicht das tue, was ich kann. Oder will ich groß vorankommen, muss ich nicht groß träumen, ich muss mir realistische und überprüfbare Ziele setzen. Wird's knifflig, reicht es nicht, ein Problem zu sehen, ich muss eine Lösung bieten. Und auf jeden Fall brauche ich ein gutes Netzwerk, um sicher im Sattel zu sitzen.
Das klingt jetzt zwar alles unheimlich praxisorientiert, aber ist daran irgendwas neu?
Nein, neu ist an, so behalten Sie Ihren Job so gut wie gar nichts. Aber Knoblauch versteht sein Buch auch nicht als revolutionäres Ideenwerk, sondern als Arbeitsbuch. Wer es so nutzt, der wird sich selbst vielleicht ganz neu kennenlernen und seinen Job. Dazu helfen zahlreiche Formulare, Übersichten und Fragebögen in dem Buch. Außerdem gibt's Internetlinks für vertiefende Informationen. Allerdings suggerieren Titel und die einfache Sprache des Buches, dass das alles ganz einfach ist. Und das ist es eben nicht.
Also eine zweischneidige Angelegenheit. Jetzt, Gerrit, dein Fazit. Ist so behalten Sie Ihren Job empfehlenswert?
Wer keine Angst hat, sich seiner Jobwirklichkeit und sich selbst zu stellen, dem rate ich, kaufen, lesen, an sich arbeiten. Dann wird der Job langfristig sicher mehr Spaß machen und auch mehr erfüllen. Ob man dann aber auch zu den absolut Besten gehört, ist bestimmt nicht automatisch sicher. Aber genau das wird leider nötig sein, um dann, wenn es in der erwarteten Arbeitsmarktkrise hart auf hart kommt, unkündbar zu sein.
Vielen Dank, Gerrit Mattis. Den Link zum Buch finden Sie bei uns auf der Internetseite radio-m.de bei diesem Podcast.
Radio M Kompakt. Angemerkt.
Ob in der Fußgängerzone, am Telefon oder in der Post. Man merkt es überall. Die Spendensaison ist wieder da. Freiwillige und professionelle Spendensammler versuchen uns gekonnt zum Teilen zu animieren. Warum gerade jetzt? Naja, Anfang Oktober wissen die ersten Firmen bereits, dass sie schon aus Steuergründen noch Gutes tun müssen. Und passend zum ersten Lebkuchen wird auch den Otto-Normalbürger nahegelegt, euer Geld kann das Elend und die Armut dieser Welt bekämpfen. Aber wollen wir das wirklich? Gedanken dazu von Ben Elsner.
Ihre Spende rettet Leben. Die Hilfe geht weiter. Verändern Sie die Welt. Die Welt braucht starke Kinder. Eine Partnerschaft schenkt Freude. Es ist genug für alle da. So lauten die gängigen Werbeslogans von Hilfsorganisationen und Prominente erklären uns jetzt verstärkt rührig, warum wir spenden sollen. Die Moderatorin Birgit Schrowange meint zum Beispiel, ich unterstütze ein Mädchen, weil wir die Augen nicht vor den Problemen in anderen Teilen der Welt verschließen dürfen. Und die großen braunen Kinderaugen, die uns auf Fotos traurig ins Herz schauen, bestätigen sie dabei. Es muss etwas getan werden. Und wir tun. Wir sind Spendenweltmeister, denn Spenden, das liegt uns. Brot für die Welt feiert deshalb dieses Jahr sogar sein 50-jähriges Bestehen. Aber ist das ein Grund zu feiern, dass diese Hilfe immer noch nötig ist? Ich frage mich an dieser Stelle, wo stehen wir eigentlich momentan? Und der UN-Bericht des United Nations Development Programme zeigt jetzt die Unterschiede auf. Das Land, in dem es sich am besten leben lässt, ist Norwegen. Das ölreiche skandinavische Land mit seinem ausgebauten Wohlfahrtssystem belegt im Ländervergleich vor Australien und Island Platz Nummer 1. Deutschland schafft es gerade mal auf Platz 22, allerdings von 182 Ländern, von daher würde ich sagen, sind wir noch ganz gut dabei. Am meisten beeindruckt hat mich aber der Vergleich zwischen dem besten und dem schlechtesten Land. Ein Kind, das in Norwegen zur Welt kommt, hat eine Lebenserwartung von 80 Jahren. Ein Kind aus dem afrikanischen Land Niger gerade mal 50. Und diese 50 Jahre sind dazu auch noch extrem hart. Laut UNICEF haben rund 150 Millionen Kinder keine Kindheit, weil sie für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Das alles in dieser unseren Welt, in genau dieser Zeit, in der wir leben. Für uns gut situierte Europäer klingt das fast unvorstellbar, aber es ist die Realität. Und an diese Realität erinnern uns die Hilfsorganisationen alljährlich zu den starken Spendenmonaten, die jetzt im Oktober beginnen. Offenbar ist diese Erinnerung nötig. Auch wenn sich 189 Staaten, darunter auch Deutschland, auf die Millennium-Entwicklungsziele verpflichtet haben. Bis 2015 wollen sie unter anderem Hunger und Armut auf der Welt halbieren. Klingt ja auch gut. Aber wenn wir das wirklich wollen, heißt das, so radikal, wie sich das Leben der Armen und Hungernden ändern soll, so radikal muss sich auch unser Leben ändern. Und das schmerzt. Das 10. Hemd ist leicht gespendet. Aber wie sieht es mit dem letzten aus? Wie wichtig ist uns dieser Kampf noch, wenn er anfängt, uns wirklich etwas zu kosten? Dann verstummt die Politik. Dann bleibt unser Geldbeutel doch zu. Seien wir doch mal ehrlich. Den Kampf gegen Hunger und Armut halten wir zwar für wichtig, aber führen sollte ihn am besten ein anderer. Das hat Konsequenzen. Und wenn wir uns die eingestanden haben, kommt die entscheidende Frage: Können wir diese Konsequenzen tragen?
Radio M Kompakt ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.